Dankeschön, Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich spreche nicht als Jurist, schon gar nicht als Verfassungsjurist, sondern als jemand, der Politikwissenschaften lehrt am Otto-Suhr-Institut der FU und über dies hinaus einige Jahre lang Praxis hatte als Parlamentarier sowohl in Europa als auch im Bundestag. Ich möchte uns in Erinnerung rufen, warum wir diesen Gesetzesentwurf vorliegen haben und was er bezweckt. Der erste Satz heißt, die bundesstaatliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland bedarf der Modernisierung. Und dann in dem gleichen Absatz unter Probleme A und B heißt es, dass die Verantwortlichkeiten zweckmäßiger und effizienter zugeordnet werden sollen. Ich zitiere dieses ganz bewusst, weil ich meine Anmerkung konzentrieren möchte auf Artikel 23, Vers 6, Teil 6, und zwar primär für den Kulturbereich. Wenn manche Ländervertreter in Brüssel auftreten oder auch mit uns diskutieren über Kulturpolitik, dann hat man manchmal den Eindruck, dass sie so etwas wie eine Hierarchisierung der Kulturpolitiken konstruieren. Ich sage bewusst konstruieren, weil sie eigentlich nicht existiert, sondern Kulturpolitik dann auf den verschiedenen Ebenen Europa, Bund, Länder, Kommunen nur dann funktioniert, wenn sie kooperativ sind. Leistet das, was geändert werden soll, dazu einen Beitrag? In diesem Kontext muss man sich auch immer wieder als Deutscher, und das, denke ich, sollten wir gerne tun, den positiven Erfahrungen unseres Föderalismus hinwenden. Und dieses einzubringen in die Diskussion in Brüssel und auch in Straßburg beim Parlament, ist schon deswegen wichtig, weil wir da ein enormes Fund haben, mit dem wir wuchern können, was andere nicht haben und wo andere auf uns warten. Wollen wir dann, schon mal in Anmerkung gesagt, dass jedes halbe Jahr ein anderer Minister oder eine andere Ministerin federführend im Kulturrat der EU spricht? Ich weiß nicht, ob das zeitgemäß genannt werden kann. Eine dritte Anmerkung. Die Europäische Union ist ja ein Spätentwickler im Blick auf die Kulturpolitik überhaupt. Erst seit, wie wir alle wissen, seit Maastricht in Kraft getreten ist, gibt es einen Kulturartikel. Vorher spielte ein Kulturrat keine Rolle, weil es da eigentlich nichts zu regeln gab. Das, was die Gemeinschaft gemacht hat, hat sie in gegenseitiger Übereinstimmung gemacht und meistens nicht mit den Kulturleuten, sondern mit Politikleuten aus anderen Feldern. Aber nach Maastricht und nach Amsterdam, Artikel 151 für Kultur, haben wir jetzt die Verfassung vorliegen. Die Verfassung ändert materiell wenig, aber verfahrensmäßig ganz entscheidend was, nämlich, dass in der Verfassung, wenn wir sie denn eines Tages haben werden, das für den Kulturbereich zutrifft, was für fast alle anderen Bereiche auch zutrifft, nämlich, dass die Mehrheitsentscheidung gefällt wird, dass also ein Konsens hergestellt werden muss. Darüber haben Herr Fuchs und Herr Mayer schon gesprochen. Ich will das nicht nochmal vertiefen, aber es ist eben kein Mehrheitsvotum mehr, was wahrscheinlich viel einfacher zu leisten wäre. Da enthält man sich einfach oder guckt dahin, wo der Finanzminister in Deutschland gesagt hat, bloß keine neuen Regelungen im Bereich der Kultur, kostet ja nur was und wir sind die Höchstzahler. Also was zutreffen wird, in Zukunft wird ein Bedeutungszuwachs der europäischen Kulturpolitik und also auch der Entscheidungsbereiche sein. Und es wird dann auch immer deutlicher, dass die Europäische Union in diesem Feld auch nach außen selbstständig handelt oder eigenständig handelt oder abgesprochen handelt, wie jetzt etwa bei der schon genannten Konvention zur Vielfalt der Kulturen der UNESCO. Das war eine Musterleistung, die dort die EU organisiert hat. Wollen denn so und so viele Bundesländer immer wieder das in Frage stellen, indem sie dort Stimmführer sind? Ich glaube, das klingt eher nach Unsinn als nach Sinn. Lassen Sie mich einen ganz kleinen Exkurs machen zur Erläuterung dessen, was ich meine und was auch in meinen Erfahrungsbereich als Parlamentarier gefallen ist. Ich war 7 Jahre lang Mitglied der beratenden, später Parlamentarischen Versammlung des Europarats. Der Europarat, der bis zu Maastricht das einzige europäische Gremium war, was auch deutlich Kompetenzen hatte und wahrgenommen hat, und zwar der Rat für kulturelle Zusammenarbeit. Da konnte man beobachten, nämlich diese Lösung, dass ein Ländervertreter federführend war, dass die Deutschen in der Regel gar keine Meinung hatten. Denn sie hatten das nicht abgestimmt und konnten das auch nicht abstimmen. Der deutsche Vertreter oder die deutsche Vertreterin, ich habe sie immer sehr bedauert, mussten sagen, ja, wir haben darüber noch nicht diskutiert und noch keine einheitliche Meinung, die ich Ihnen vortragen kann. Mit anderen Worten, die deutsche Stimme spielte keine Rolle. Das sind Erfahrungen. Wir haben es denn anders gedreht. Wir haben dann versucht, über das Parlament, über die Parlamentarische Versammlung, Dinge, die uns sehr wichtig waren, an diesem Vertreter der Länder vorbei durchzusetzen mithilfe des Ministerrats. So zum Beispiel ist das europäische Denkmalschutzjahr 1975 zustande gekommen. In dem Ausschuss, der ja übrigens auch auf Einstimmigkeit basiert, in dem Ausschuss wäre es nie dazu gekommen. Das war ein positives Beispiel, was gelungen ist, am Rat vorbei, an den deutschen Vertretern vorbei, wenn sie nicht Mitglied des Parlaments waren. Und wir waren uns da alle immer einig, das war gar kein Problem, jedenfalls nicht zwischen CDU, CSU und SPD. Ich will Ihnen auch ein negatives Beispiel sagen, ein negatives Beispiel, an dem wir alle noch, die in der Kulturpolitik tätig sind und als Akteure unsere Rolle zu spielen haben, was uns immer noch schmerzt. 1954 hat der Europarat eine ganz wichtige ein wichtiges Übereinkommen, nämlich die Kulturkonvention verabschiedet. Die sollte verändert werden, die sollte novelliert werden. Es waren alle Arbeiten, Vorarbeiten getroffen. Und dann hatte Deutschland die Präsidentschaft im Europarat 1984. Und es hat ein Landesminister dann verhindert, dass dieses sorgfältig ausgewogene, von allen mehr oder minder auch ersehnte Novellierungsgesetz gescheitert ist, hat eine bloße europäische Kulturdeklaration in Berlin gegeben und sonst nichts. Meine Damen und Herren, diesen Exkurs habe ich Ihnen deswegen vorgeführt, weil ich ein Stück Erfahrung habe, wie die Länderkompetenz wahrgenommen wird im internationalen Zusammenhang. Zwei weitere Bemerkungen. Dieser fatale Zustand, den ich Ihnen geschildert habe und den ich erwarte bei 23.6, jedenfalls im Blick auf die Kultur, weil dann eben die Standpunkte, Herr Mayer und Herr Fuchs haben das schon deutlich gemacht, eben gar nicht mehr wirklich eingebracht werden können. Also das, was die Bundesrepublik Deutschland als ganz wichtigen Part in dieses Spiel der Kulturpolitik einbringen kann, nämlich die Erfahrung, die wunderbaren, und ich sage das jetzt ganz bewusst auch so prononciert, die wunderbaren Erfahrungen, die wir mit dem Föderalismus gemacht haben, die gehen einfach flöten, weil sie in diesem Ausschuss denn auch keine Rolle spielen. Ich will noch mal kurz einmal zitieren, was steht ihr der Europäischen Union zu? Ich habe das schon angedeutet, mit der Verfassung ist das Einstimmigkeitsprinzip überwunden. Und da kommt das nun im Einzelnen darauf an, und ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Ländervertreter, der ja wechselt, darauf reagieren soll. Im jetzigen Artikel 3280 heißt es im Satz 5, alle Beiträge zur Verwirklichung dieser Ziele dieses Artikels. Und dann kommt erstens, werden als europäisches Gesetz oder Rahmengesetz unter Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Fördermaßnahmen festgelegt. Es wird nach Anhörung des Ausschusses der Region erschienen. Und B, die letzte Formulierung in dem Kulturartikel in der Verfassung heißt, als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels gibt der Rat auf Vorschlag der Kommission Empfehlungen ab. Ja, an welchen Empfehlungen will denn eine Bundesrepublik, die nur durch Länder und nicht durch Rahmenbedingungen bedenkend Bundesvertreter, wie will sie das denn wahrnehmen? Ich sehe da gar keine Möglichkeit. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Stellen Sie sich vor, da sitzt der arme Mann, die arme Frau, die ja, wie wir alle wissen, in diesen Gremien immer wieder auf Paketlösungen hinstreben, ein Konsens mit disparaten Meinungen hergestellt werden muss. Jemand, der weder in der Materie steckt, das kann man gar nicht, man ist eben Länderkulturaktivist bzw. Akteur und eben nicht bundesweit. Es kann im Grunde das Gesamtinteresse der Bundesrepublik Deutschland damit nicht gewährleistet werden. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, das zu akzeptieren, was glücklicherweise einstimmig vor wenigen Tagen die Enquetekommission für Kultur gesagt hat. Meine Damen und Herren, nehmen Sie das hin, das ist gut überlegt. Kultur müsste gestrichen werden in diesem Artikel, dann gibt er einen Sinn. Möglicherweise, ich will mich da jetzt über die anderen Punkte nicht auslassen, möglicherweise ist das auch, was wir künftig brauchen, und zwar nicht nur in Europa, sondern auch für Europa und damit schließlich auch für uns alle. Herzlichen Dank.